Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Ich bin Katja Weber. Wie schön, dass ihr dabei seid. Um es gleich klar zu sagen, das hier ist ein Hörsaal für Hundefans. Für Menschen, die Hunde mögen und streicheln und die ganz allgemein einfach Interesse haben an diesen behaarten Säugetieren. Ich bin so eine. In meinem Elternhaus gab es immer einen Hund und bei mir zu Hause gibt es jetzt auch einen. Okay, und bevor sich jetzt genau all die verabschieden, die so rein gar nichts mit diesem Haustier anfangen können, die vielleicht Angst vor ihm haben oder denen Hunde einfach Schnuppe sind, bevor das passiert, will ich auch gleich dazu sagen, dass es auch ein Hörsaal für Leute, die sich für die Entwicklung der Arten interessieren, für Zoologie, für Paläontologie und dafür, wie komplex Entwicklungen sein können und die Forschung drumherum.
Who let the dogs out?
Es lässt sich sehr schwer festlegen, wann eigentlich die Hundwerdung des Wolfes begonnen hat. Was ist eigentlich der Hund? Zu mehr als 99,9% ist er Wolf. Genetisch lassen sich Hunde und Wölfe praktisch nicht unterscheiden. Wie sollten noch dazu nomadisch herumschweifende Steinzeitjäger langfristige Zuchten zu Wege bringen, ohne eine Zielvorstellung gehabt zu haben? Es lässt sich mit hinreichender Plausibilität behaupten, dass Wölfe von sich aus zu den Menschen gekommen sind.
Wie jetzt? Die Wölfe sind zu unseren Vor-Vor-Vorfahren gekommen? Sie wurden nicht von uns, den Menschen, gezähmt, sondern haben ihre Hundwerdung selbst angestoßen? So sieht es Josef Reichholf. Dabei geht's in seinem Vortrag gar nicht nur um diese Vierbeiner. Während er seine Theorie entwickelt und die anderer Forscher und Forscherinnen prüft und abklopft, streifen auch Mammut- und Säbelzahntiger durch diesen Hörsaal, Goldschakal und Fuchs, Krähe und Bär, Löwe und Hauskatze und auch noch ein ganz kleines Insekt, die Tsetsefliege, die eine tragende Rolle spielen wird. Der Evolutionsbiologe Reichholf hat bis zu seinem Ruhestand die Wirbeltierabteilung der Zoologischen Staatssammlung München geleitet und er ist Honorarprofessor für Ökologie und Naturschutz an der Technischen Universität eben da in München. Er gilt als ein Mitgründer des späteren Bundes für Umwelt und Naturschutz und er gilt auch als Provokateur. Einige seiner Aussagen zu anderen Forschungsfeldern waren ziemlich streitbar. Aber darum soll's heute bei uns nicht gehen, sondern um den Moment in der Evolution, in dem sich eine Unterart des Wolfes sehr weit von diesem entfernt und zum Begleiter wird, zum Haustier des Menschen. Seinen Vortrag hat Reichholf am 9. Mai 2023 gehalten, auf Einladung des Einstein-Forums in Potsdam. Der Vortrag heißt »Der Hund und sein Mensch, wie der Wolf sich und uns domestizierte«. Also genauso wie Reichholfs Buch, das 2020 erschienen ist. Vorn in seinem Buch zeigt er ein Porträt seines Hundes, einen aufmerksam guckenden, irgendwie so schäferhundartigen Wuschel. Und unter das Foto hat er geschrieben, auch für ihn. Und so kann es jetzt nicht überraschen, dass dieser Hund auch in seinem Vortrag hier und da eine kleine Rolle spielen wird.
Der Hund hatte in mein Leben, in das Leben meiner Frau ganz besonders, hineingewirkt auf seine Weise. Da ist eine Wechselwirkung mit den Menschen vorhanden, die auch die Menschen beeinflusst hat, die mit einem Hund leben. Das wissen die Millionen Hundehalterinnen und Hundehalter ganz genauso. Deswegen ist es vielleicht nicht so verwunderlich, wenngleich für einen Biologen, für einen Naturwissenschaftler eher ungewöhnlich, dass ein Buch auch für ihn betitelt wird. Man mag mir Sentimentalität unterstellen. Meine Frau sagt ja, das ist also absolut gerechtfertigt. Der war ja nicht wie ein Kind. Wir haben Kinder, das wäre der falsche Vergleich. Ich werde versuchen, da auch ein bisschen mehr dazu auszuführen, wie ungewöhnlich diese Beziehung ist. Aber sie ist so ungewöhnlich, dass man das nicht einfach damit abtun kann. Das ist ein Tier. Ein Hund, der in einer Familie lebt, ist nicht einfach ein Tier, sondern er ist Familienmitglied auf seine Weise. Und warum das so ist, das, glaube ich, wird jeder, der mit einem Hund in gutem Kontakt enger umgeht, immer wieder auch umtreiben. Was steckt da dahinter? Wie konnte dieses Verhalten zustande kommen? Und das steckt sozusagen in diesem anderen merkwürdigen Satz im Untertitel, wie der Wolf sich und uns domestizierte, also auch auf die Menschen eingewirkt hat. Nun könnte ich es mir leicht machen und sagen, ja, biologisch gesehen ist die Hund-Mensch-Beziehung eine Symbiose. Das ist richtig, aber besagt nicht viel. Symbiosen gibt es in allen möglichen Formen und manchen, die man für gar nicht so möglich halten möchte. Natürlich hat der Hund, wenn er es halbwegs gut trifft, bei den Menschen sehr viel von dieser Symbiose und die Menschen haben auch etwas davon. Also dieses Wechselseitige, was die Symbiose auszeichnet, das ist natürlich richtig und ist sicher die Grundlage. Es ist lange her, ich habe es nicht genau nachgerechnet, rund 30 Jahre, da war ich in Indien, in Delhi, und weil über Müllhalden sehr viele Vögel, Geier und Milane rumfliegen, hat es mich da auch hingezogen, mit Fernglas ausgerüstet, um zu sehen, welche Geier, damals gab es sie noch, da sind sie nicht dem Diclofenac zum Opfer gefallen, unseren Mitteln, die in Indien hergestellt und dort exzessiv auch eingesetzt werden. Und in dieser schwelgerischen Betrachtung der Geier wurde mir plötzlich bewusst, was da eigentlich auf dieser Müllhalde vor sich geht. Da waren Menschen unterwegs und hatten den Müll durchgesucht nach Essbaren, Menschen und Hunde. Und einer dieser Menschen, die ich sozusagen in die Realität versetzt, plötzlich so richtig wahrgenommen hatte, fand irgendetwas. Für mich nicht definierbar, was es war, aber offenbar war es essbar. Und dann gab er irgendeinen Ton von sich, den ich nicht verstehen konnte. Und aus mehreren Dutzenden Hunden, die über diese Müllhalde verteilt auch herumsuchten, löste sich einer, lief zu diesem Mann und der teilte dieses Stückchen Futter mit dem Hund. Da war ich sprachlos. Diese Art von Beziehung ist eben wirklich etwas ganz Besonderes, dass man nicht mit einer Kind-Eltern-Beziehung vergleichen kann und auch nicht mit einer Mensch-zu-Mensch-Beziehung. Es ist etwas Großartiges auf jeden Fall und letztlich, glaube ich, sagen zu können, etwas Einzigartiges. Und diese Erfahrung haben Millionen Menschen gemacht, auf ihre Weise, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und diese Erfahrungen machen auch umgekehrt Millionen Hunde auf ihre Weise. Nur die Menschen können darüber reden. Die Hunde vielleicht auch untereinander, wenn sie sich treffen, das wissen wir nicht so genau. Da möchte ich auch nicht spekulieren. Aber was von der biologischen Seite das Ganze wirklich so spannend macht, ist die Frage, wie konnte so etwas zustande kommen? Es geht also um die Domestikation des Wolfes, eines Wildtieres, das gegenwärtig auch in Deutschland seit einiger Zeit und hier in Brandenburg schwerpunktmäßig sich wieder ausbreitet, eingefunden hat, ohne gerufen worden zu sein und mittlerweile sogar Bayern erreicht hat. Was bedeutet, dass Bayern jetzt natürlich befürchtet, in ein vorkulturelles Land zurückzufallen? Denn die bayerische Landeskultur kann natürlich jetzt nicht mehr bestehen, noch dazu, nachdem auch noch ein Bär wieder seine Pfoten auf bayerischem Boden abgedrückt hat. Sie merken es in der Formulierung, da werde ich sehr schlagseitig, wie ich meine, aus guten Gründen. Aber dazu ein paar Worte an anderer, an passenderer Stelle. Was ich zum Ausdruck bringen möchte, ist eine verbreitete, aber meines Erachtens auch reichlich falsche Haltung. Der Wolf ist nicht domestiziert, behaupte ich jetzt so, sondern der Wolf ist etwas anderes geworden, als aus Wölfen Hunde wurden. Und es ist nicht so, dass ein edles Wildtier damit zu einem abhängigen Haustier geworden wäre, das sich wie unser Hund zwischen den Beinen meiner Frau da scheinbar versteckt. Das wäre eine völlig falsche Deutung des Bildes. Er mag jetzt nicht mehr weitergehen und hindert sich am weitergehen und signalisierte, jetzt reicht's, jetzt gehen wir heim. Auf seine Weise, das hat er sich so angewöhnt, sieht natürlich für Außenstehende komisch aus, ist aber eine ja, von ihm erfundene Klarstellung, jetzt sind wir weit genug gegangen. Nun ist die gängige Sicht, ja, das kommt halt daher, wenn so ein Welpe von ganz klein an, und der Hund, um den es speziell im Buch geht, aber das ist nur pars pro tota einer von vielen Hunden, mit denen ich oder wir oder unsere Kinder Kontakt hatten. Dieser eine Hund war wirklich von ganz klein großgezogen worden, denn er hatte meine Frau gewählt, als wir bei einem Hundezüchter waren, weil die jüngste Tochter unbedingt einen Hund wollte. Und ich, der viel unterwegs war, versuchte das hinauszuzögern, weil mir klar war, das bedeutet, die Tochter wird mit Vergnügen den Hund genießen, aber nicht wirklich den Hund erziehen. Viele haben die Erfahrung gemacht, ist ja klar. Also irgendwann gibt man nach, man wird schwach und eigentlich ist ja Hund auch was Tolles. Also sind wir zu einem Hundezüchter gefahren und dieser Welpe, den meine Frau da jetzt auf den Beinen hat, der kroch auf sie zu, schaute sie an, schaute ihr tief in die Augen. Dann war es geschehen. Dann war klar, der ist es, den nehmen wir mit. Und der ging mit, das war überhaupt keine Frage. Zwischen den beiden ist ganz spontan eine Bindung zustande gekommen, die Konrad Lorenz, die Verhaltensforscher, begeistert hätte, weil das irgendwie so eine Prägung gewesen sein muss, dass diese zwei Lebewesen sich aufeinander geprägt hatten. Und es wurde dann natürlich ein prächtiger Hund, es wurde der tollste Hund draus, das ist klar. Wiederum in typischer Weise, wie fast alle Hundehalterinnen und Hundehalter das empfinden, sie können dann die tollsten, rührendsten und unglaublichsten Geschichten von ihren Hunden erzählen. Und ein dickes Aber natürlich jetzt auch wieder von meiner biologischen Seite. Wenn es so einfach ginge, was hätten wir dann längst alles für domestizierte Tiere? Ich hätte liebend gern einen Geparden auf diese Weise großgezogen. Für mich war Bernhard Schimek mit seiner Fernsehsendung wirklich phänomenal, wenn er mit in Begleitung seiner Gepardin ins Studio in Frankfurt kam und die schnurrte wie eine überdimensionale Katze. Und wer in Afrika mal die Chance hatte, mit einem menschenvertrauten Geparden zusammen zu sein, wunderbar, also wirklich großartig. Aber die Geparden sind Geparde geblieben. Obwohl sie in Indien gehalten worden sind von den Maharajas zu Hunderten, von den alten Ägyptern schon. Es sind keine domestizierten Geparde draus geworden und viele andere mehr, bei denen von klein an großgezogen wurde, aber es ist keine Domestizierung im Sinne einer Hundwerdung, einer vergleichbaren Veränderung zustande gekommen. Und noch etwas ist höchst seltsam. Im Gegensatz zu den anderen Haustieren tut sich die Forschung sehr schwer. Es lässt sich sehr schwer festlegen, wann eigentlich die Hundwerdung des Wolfes begonnen hat. Wenn Sie in der Literatur nachsehen, können Sie Zahlen, Zeitspannen finden von gut 10.000 Jahren bis zu 30.000 oder 35.000 Jahren vor heute. Das heißt, wir können eigentlich nicht so etwas wie den Beginn der Hundwerdung des Wolfes festlegen. Und das ist eigentlich recht seltsam. Es gibt zwei gängige Erklärungen. Die eine geht davon aus, dass die Steinzeitmenschen, die als Jäger und Sammler ja im Falle des Wolfes ist die jägerische Seite von Bedeutung, als Jäger unterwegs waren, Wölfe zähmten, domestizierten, um sie als Jagdgenossen zu nutzen. Auch darauf komme ich zurück, weil es da eine sehr gründlich ausgearbeitete Theorie auch dazu gibt. Die andere nimmt sozusagen das krasse Gegenteil an und geht davon aus, dass Wölfe sich aktiv den Menschen angenähert hatten, also selbst den Prozess der Hundwerdung in Gang gesetzt hatten und über viele tausende Jahre, also in Größenordnungen von mehreren 10.000 Jahren, schließlich dann zum Hund geworden waren. Nun, für die erste These spricht, dass Jagdgemeinschaften auch zwischen Wölfen und Raben, Kolkraben existieren. Wenn Kolkraben, in Nordamerika ist es durchaus verbreitet, einen Großtierkadaver im Winter finden, zum Beispiel einen Elch, der verhungerte oder im Schneesturm umgekommen ist, dann können sie, obwohl sie einen so massigen Schnabel haben, dieses Tier nicht öffnen, das tote Tier. Die Haut ist zu zäh, sie kommen nicht ran. Dann rufen sie und signalisieren mit ihren Rufen Wölfen, falls solche in der Nähe sind, dass es Beute gibt. Und dann kommen die Wölfe, die die Kadaver aufreißen können, und es kommt eine Nutzungsgemeinschaft von Kolkraben und Wölfen zustande. Nun könnte man sagen, Skepsis ist da ja immer angebracht. Naja, man kann uns ja aus der Wildnis Alaskas oder Nordkanadas einiges erzählen. Wer ist schon selbst mal dort dabei gewesen? Aber Ähnliches können Sie in den Alpen erleben, wenn Jäger eine Gemse zum Beispiel erlegen. Auf den Schuss hin kommen die Kolkraben. Sie kennen das Signal und wissen aus Erfahrung, dass das getötete Tier aufgebrochen wird, wie der Jäger das nennt, und die inneren Organe, die er nicht verwertet, als Kadaverreste den Kolkraben zur Verfügung stehen. Ich glaube, es ist nicht allzu weit hergeholt, sich vorzustellen, dass in früheren Zeiten, als Wölfe in den Bergen noch weit verbreitet waren, Wölfe ähnlich reagiert hatten. Ob direkt oder indirekt über die Raben, das sei dahingestellt. Also solche Frühstadien einer jagdlichen oder Beutenutzungskooperation gibt es. Bevor ich aber weiter zu argumentieren versuche oder Argumente vorzutragen versuche, etwas direkter gefragt, was ist eigentlich der Hund? Nun, die Antwort ist leicht und eindeutig und trotzdem völlig unzureichend. Zu mehr als 99,9% ist der Wolf. Genetisch lassen sich Hunde und Wölfe praktisch nicht unterscheiden. Also in dem Sinne unterscheiden, dass man sagen könnte, das ist jetzt so etwas wie eine Unterart. Es gibt innerhalb des Wolfes als biologische Art ausgeprägtere Unterarten, die sich genetisch stärker unterscheiden, etwa die Wölfe Indiens oder Italiens von denen von Alaska, gleiche Art, als es Unterschiede in den Hunderassen gibt. Die Genetik sagt uns also nicht allzu viel. Zweiter Befund. Hunde sind sehr, sehr zahlreich vorhanden. Es gibt hunderte Millionen global. Genaue Zahlen sind nicht zu ermitteln, aus einem Grund, der auch bei der weiteren Betrachtung eine Rolle spielen wird, weil es sehr viele freilebende Hunde gibt, Parias oder Streuner, wie sie genannt werden, die nicht erfasst sind und auch nicht direkt bestimmten Menschen oder nicht einmal bestimmten Menschengruppen zuzuordnen sind. In Deutschland ist es auch ganz interessant, sicher mehr als 8 Millionen, aber wenn Sie nach genaueren Zahlen, wie viele Hunde in Deutschland leben, forschen, dann kriegen Sie auch unterschiedliche Werte. Die möglicherweise noch relativ besten sind die gegenwärtig favorisierten 10 Millionen. Da ist vielleicht auch ein bisschen der Corona-Effekt dabei, denn wer einen Hund hatte, war privilegiert. Ob der Hund musste oder nicht, aber raus ging es jedenfalls. Und das Dritte ist, die Hunderassen sehen so extrem verschieden voneinander aus, dass man sie bei unvoreingenommener Betrachtung ja sogar zu unterschiedlichen Gattungen stellen könnte und sich sicherlich die berechtigte Frage stellt, kann eine Dogge mit einem Rehpinscher wirklich was anfangen, der da so unverschämt kläfft und eigentlich doch gerade ein Säugling ist und sich entsprechend benehmen sollte wie ein Hundewelpe, und der führt sich auf, als ob er ein großer böser Wolf wäre. Da passten dann Größen und Verhaltensweisen oft nicht mehr so recht zusammen. Also diese Problematik, dass alle Hunde vom Wolf abstammen, aber die Genetik der Wölfe unterschiedlicher ist als die Wolf-Hund-Unterschiedlichkeit. Und wenn wir das Äußere betrachten und die Verhaltensweisen, dann muss man irgendwie zwangsläufig zu dem Schluss kommen, Die Genetik kann nicht der Weisheit letzter Schluss sein. An der allein lässt sich das Phänomen Hund nicht abbilden. Ein weiterer Punkt ist, obwohl wir im Prinzip wissen, dass die Hunde von Wölfen abstammen und nicht vom Himmel gefallen sind, gerade deswegen ist es so verrückt, dass die Rückkehr der Wölfe, dass ein paar hundert Wölfe so einen Sturm der Entrüstung, solche Befürchtungen auslösen können, obwohl Millionen ihrer Abkömmlinge im Land leben und, wie ich Ihnen dann ein paar Zahlen danach zeigen werde, nicht nur ziemlich viel beißen, sondern es auch regelmäßig zu Todesfällen kommt. Also dieses Phänomen Wolf-Hund lässt sich so einfach nicht lösen, ganz offensichtlich. Ja, ein domestizierter Wolf ist der Hund und genetisch fast Wolf weiterhin. Das reicht nicht, ganz offensichtlich. Betrachten wir daher noch ein paar Befunde. Ich apostrophierte Wolfskonkurrenzhund im Vorgriff auf etwas, was ich genauer ausführen werde. Gehen wir von den rund 10 Millionen Hunden in Deutschland aus. Geschätzt 50.000 Hundebisse gibt es pro Jahr. Täglich wären es 135 Bissfälle. Davon wird nur ein relativ geringer Teil den Versicherungen gemeldet. Und ein geradezu aberwitzig geringer Teil gerät in die Hände der sonst so dankbaren Empfänger, der Rechtsanwälte. Das heißt, Hundebisse sind privilegiert in unserer Gesellschaft. Viele werden gar nicht wirklich in dem Sinne zur Kenntnis genommen, dass es eine Verletzung ist. Man regelt es, wie man so sagen pflegt, unter der Hand. Die einzige Zahl, die ich als genaue Zahl ermitteln konnte, war für Nordrhein-Westfalen, das da offenbar genauer vorgeht. In Bayern sieht es ganz schlecht aus mit der Erfassung dieser Zahlen. Da wurden 2004 859 Menschen von Hundegebissen registriert. Jeder, der halbwegs ein bisschen Kenntnisse dazu hat, würde sagen, ja, das ist ein ganz kleiner Teil. Das ist die berühmte Spitze des Eisbergs. Das hat garantiert viel mehr Hundebisse gegeben. Aber, denn das wird natürlich registriert, von 1968 bis 2005 starben in Deutschland 58 Menschen an Hundebissen. Daran dürfte sich bis heute wenig geändert haben, obwohl durch die weit bessere medizinische Versorgung vielleicht schwere Verletzungen durch Hunde heutzutage nicht mehr tödlich verlaufen, sondern glimpflich dann oft aber mit entstellenden Narben abgehen. Hunde sind gefährlich, ganz offensichtlich. Ungleich gefährlicher als Wölfe in ganz Europa, wenn man von diesen Kriterien ausginge. Nun, das sind keine großartigen neuen Erkenntnisse. Das ist jetzt letztlich nur zusammengestellt, was unvollständig aus Statistiken oder mehr oder minder Annahmen zustande kommt. Im Hintergrund lässt sich etwas anderes dazu feststellen. Selbst Forscher wie Konrad Lorenz, der sich wirklich intensiv mit Hunden befasst hatte und ein unsterbliches Buch geschrieben hat, So kam der Mensch auf den Hund, ist immer noch wirklich wunderbar zu lesen. Ein, nicht nur Longseller, sondern wirklich ein ganz großer Bestseller in diesem Genre. Der konnte einfach nicht glauben, dass der Wolf die Stammform der Hunde sein könnte. Er meinte, das müsse der Goldschakal, der kleine Verwandte der Wölfe sein, der einfach viel zahmer ist und irgendwie braver wirkt und handlicher als die Wölfe. Wir wissen heute ganz sicher, dass Lorenz falsch lag in dieser Einschätzung. Genetisch eindeutig falsch. Aber er war natürlich richtig in der Hinsicht, dass der Goldschakal von seinem Verhalten erheblich besser passen würde als der Wolf. Nun ein Einschub, der an dieser Stelle vielleicht passt. Denn die Problematik ist vorhanden, sie nimmt an Schärfe zu. Ich habe Bayern schon genannt und füge hinzu, dass unser Ministerpräsident, der mal Kanzler werden wollte, offensichtlich doch so wenig Geschichtsverständnis hat, dass er nicht berücksichtigte, was seinem Vorvorgänger widerfuhr, als er den Bären Bruno zum Abschuss freigegeben hatte. Kurz darauf war Stoiber weg. Jetzt geht man das Risiko ein, in der bayerischen Staatsregierung Ähnliches mit Söder erleben zu müssen, mit dem Erlass, dass ein gerissenes Nutztier, schon die Wortwahl sagt ja alles, Jäger erlegen, Wölfe reißen. Ein gerissenes Nutztier ausreicht für die Abschussgenehmigung. Die Landratsämter können das jetzt genehmigen. Das ist natürlich ein Rückfall ins 19. Jahrhundert aus der Sicht vieler Tier- und Naturschützer. Nicht für die Betroffenen, die Schafhalter. Sie stellen die Frage, brauchen wir wirklich die Wölfe? Ist das nur Wildnisromantik von einigen verrückten Naturschützern? Die Frage ist berechtigt. Aber ich glaube, genauso berechtigt, die Frage stellen zu können, brauchen wir Schafe in den Alpen? Ist das nicht auch Romantik? Die Schafe in der Lüneburger Heide, die Schafe in den Alpen als Landschaftspfleger, damit die Landschaft unserem Auge schmeichelt. Das ist genauso Romantik. Die Schafe sind gebietsfremd, die gab es von Natur aus nördlich der Alpen nicht. Und die Almen sind Menschenwerk, nichts Natürliches. Also wenn wir Wolfsfreunde oder Naturschützer das romantisch sehen, so dürfen wir genauso sagen, die Almwirtschaft ist auch romantisch. Und eine sündhaft teure dazu, denn die wird hochgradig subventioniert. Wir könnten uns sehr viel Geld sparen, das sehr viel besser eingesetzt werden könnte, wenn das nicht über Subventionen geschehe, sondern wirklich über Maßnahmen, die notwendig sind. Aber das ist ein anderes Thema. Diese Zwischenbemerkung meine ich jetzt aber im Hinblick auf das Phänomen Wolf-Hund dann doch aufschlussreich. Denn sie führt zu einem Phänomen, das bei uns praktisch überhaupt nicht beachtet wird, dass aber, wenn wir das Phänomen der Hundwerdung des Wolfes verstehen wollen, von entscheidender Bedeutung ist. Es gibt weltweit viele Millionen frei lebender Hunde, die nicht direkt an Menschen gebunden sind, also keine Besitzer haben, als halbwild oder verwildert eingestuft werden, Parias genannt werden, Streuner, wie auch immer. Und zwar in der Größenordnung, denn sie sind ganz unzureichend erfasst, dürften es ähnlich viele sein wie Hunde, die bei Menschen leben. Also die Hundewelt zerfällt in einen Teil, der direkt bei Menschen lebt, und einen Teil, der mit den Menschen aber frei lebt. Und dieser Aspekt des frei mit den Menschenlebens, das ist etwas, was vielleicht auf die Spur bringt. Denn eine Konsequenz ist ganz klar. Aus diesen Parias, aus diesen Streunern sind keine Wölfe wieder geworden. Es ist nicht zu einer Rückentwicklung in den Naturzustand gekommen, zu keiner echten Verwilderung. Sie sind Hunde geblieben, ohne jede Frage. Und das ist biologisch ein Phänomen. 99,9 und was weiß ich wie viel Prozent Wolf. Und doch kein Wolf mehr geworden. Wie kann das sein? Also muss die Veränderung des Wolfes zum Hund erheblich stärker gewesen sein, als es die Genetik anzeigt. Oder über die Genetik als die entscheidende Fragestellung ist vielleicht ein Irrtum verbunden geworden, der zu einer falschen Schlussfolgerung führt. Also stelle ich die Frage der Hundwerdung neu und versuche sie anders aufzurollen. Wann begann sie? Wo begann sie? In welcher Region? Von welcher oder welchen Populationen der Wölfe ausgehend? Welche Wölfe waren die Quellen? Gab es eine einmalige Hundwerdung oder Mehrfachentstehung, multiregional oder an einem bestimmten Platz? Und wie verlief die Domestikation? Ich hatte schon in Frage gestellt, dass es nur mit der Zähmung von Jungwölfen gegangen sein könnte, denn dann hätten wir eine Vielzahl anderer vergleichbarer Tiere, die eben auch von klein an großgezogen, auch menschengeprägt wurden und trotzdem unverändert geblieben sind. Ist also vielleicht die zweite Alternative, die Selbstdomestikation, die Annäherung der Wölfe an den Menschen, die richtige Lösung des Phänomens? Wenn ja, stellt sich natürlich auch wieder die Frage, warum? Was hätte freilebende Wölfe veranlassen können, sich den Menschen anzuschließen? Um es nochmal kurz und prägnant zusammenzufassen, die aktive Domestikation halte ich für unmöglich. ganz schlicht und einfach. Es ist überhaupt keine Frage, dass man Wolfswelpen aufziehen und auf Menschen prägen kann. Und die sind dann Kumpane des menschlichen Rudels. Aber diese bleiben Wölfe und lassen sich nicht weiter verhundlichen, außer sie würden massiv eingesperrt. Das hat der Russe Beljajew ein Dreivierteljahrhundert lang fast, zog sich diese Zucht hin, mit Fuchszuchten versucht und eindrucksvolle Ergebnisse erzielt, damit ich nicht missverstanden werde. Er hat Füchse gezüchtet, die zahm geworden sind, fast wie Hunde. Auch scheckig sind sie geworden. Und das klingt für viele, die dieses Schema, das natürlich in die Selbstüberschätzung der Menschen passt. Ja, die Menschen, auch schon die Steinzeitmenschen, die waren so clever und haben Wölfe gezähmt und sich dienstbar gemacht. In dieses Schema passt es hinein. Ist falsch. Beljajew hatte die Füchse gezielt gepaart, getrennt in Käfigen, in Boxen gehalten und was ihm passend schien, hat er zusammengefügt zur Paarung und die anderen ausselektiert. Soviel ich weiß, und ich wage zu behaupten, es wird auch nicht gefunden werden, hat es keine großen Wolfszuchtanlagen in der Steinzeit gegeben mit entsprechenden Zäunen und Absicherungen. Das ist absurd. So konnte es nicht unter den Steinzeitbedingungen abgelaufen sein. Wie sollten noch dazu nomadisch herumschweifende Steinzeitjäger langfristige Zuchten zu Wege bringen, ohne eine Zielvorstellung gehabt zu haben, wie sie Beljajew hatte? Der wusste ja, was er wollte. Zahme Füchse, die wie Hunde werden. Welcher Steinzeitmensch hätte so eine Vorstellung entwickeln können? Und bei Weidetieren wie Rindern, Ziegen, Schafen und Schweinen sind andere nahrungsökologische Verhältnisse gegeben, auch beim Huhn als beim Hund. Das ist nicht vergleichbar mit Wölfen. Die Urrinder oder die Ausgangsformen der Ziegen, die Bezoar-Ziege oder die Mufflons, die Wildschafe, die lassen sich in Korals halten, relativ einfach. Das sind Gruppentiere, die ernähren sich von Gras, die kann man füttern. Da kann man relativ leicht auswählen, Böcke von den weiblichen Tieren trennen, Böcke kastrieren und so weiter. Wunderbar, aber was sollten kastrierte Wölfe, wenn man Hunde züchten möchte? Funktioniert nicht, völlig hoffnungslos. Und deswegen hat Lorenz aus zum Kenntnisstand seiner Zeit guten Gründen den kleineren Verwandten des Wolfes, den Goldschakal, als Stammart angenommen, aber es war falsch, wie schon festgestellt. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass Pat Chipman recht hat, die Hundwölfe als Jagdgenossen der Eiszeitmenschen dafür verantwortlich machen möchte, dass die Neandertaler ausgestorben sind. Die Argumentation ist bestechend, das muss man zugeben. Denn wir wissen bis heute nicht, warum der physisch größere, kräftigere Neandertaler, der mindestens ein so großes Gehirn wie der Homo sapiens hatte, wahrscheinlich im Durchschnitt sogar ein größeres, warum diese Menschenart ausstarb und genetisch nur ein paar lächerlich geringe Spuren hinterlassen hat, sodass also nicht einmal Vergewaltigungen in größerem Umfang genetisch wirksam worden sind und die Schwächeren, die aus Afrika gekommen waren, die setzen sich durch und der Neandertaler ist ausgestorben. Pat Chipman meint, es ging nur, weil sie Hilfe hatten über diese Hundwölfe als Jagdbegleiter, die die Jagd erheblich effizienter machten und den Neandertaler damit die Jagdbeute sukzessive entzogen worden ist. Durch das effizientere Jagen der Neuen aus Afrika ist der Alte, der Neandertaler, ausgestorben. Behalten Sie diese Argumentation aber bitte im Gedächtnis. Die hat viel für sich. Ich glaube nur, dass bei Chipman sozusagen viel zu früh und an falscher Stelle damit ansetzt. Die Hundwölfe waren noch nicht so weit, als die große Auseinandersetzung, ob aktiv oder passiv, zwischen Homo sapiens aus Afrika und den Neandertalern stattfand. Wenn wir die Selbstdomestikation der Wölfe ernsthaft in Betracht ziehen, bekommen wir, glaube ich, ein plausibleres Szenario. Es lässt sich mit hinreichender Plausibilität behaupten, dass Wölfe von sich aus zu den Menschen gekommen sind. Das tun sie auch heute noch. In Alaska, in Gebieten, wo es Wölfe gibt, oder in Ostsibirien. Das tun in Afrika sogar Löwen. Das können Sie in dem wunderbaren Buch über die Kalahari nachlesen von Mark und Delia Owen, wie sie schreiben, die hatten Löwen studiert. Klar, sich natürlich zunächst auch ein bisschen aktiv den Löwen genähert, aber die Löwen waren auch neugierig und kamen ins Lager. Und das führte zu interessanten Auseinandersetzungen, weil die beiden Forscher, junge Leute damals noch, den Löwen verbal klar machen mussten, dass man keine Zelte zerreißt und überhaupt hier eigentlich nichts zu suchen hat. Aber so ganz ungebetene Gäste sind sie auch nicht, also einfach sich ordentlich zu verhalten. Und irgendwie haben die Löwen das kapiert und sich arrangiert und das klappte dann sogar so gut, dass eine Löwin aus dem Rudel, als sie sich einen Dorn sehr tief in die Pfote hineingetreten hatte, zu den Forschern kam, die betäubten sie, operierten den Dorn heraus. Die Löwin erholte sich wieder, ging von dannen und blieb weiter sozusagen vertraut, hat also nichts übel oder besonders positiv genommen, aber irgendwie offensichtlich erkannt, dass da die Menschen helfen können in dieser Situation. Das mag unglaublich klingen, aber ich hatte mal eine Krähe großgezogen, im Freiflug gehalten, eine Rabenkrähe. Darüber habe ich ein Buch geschrieben, weil die so viel Unfug angestellt hatte. Das war und ist nach wie vor reizvoll, das zu lesen. Wovon ich da jetzt in diesem Zusammenhang berichten möchte, ist folgendes Ereignis gewesen. Weil sie frei flog, war sie natürlich auch immer in Gefahr. Und eine der Gefahren waren junge Leute damals, Jugendliche, mit Luftgewehren. Und offenbar ist ihr mit so einem Luftgewehr ein Bein durchschossen worden, sodass der Fußteil und ein Stück darüber nur noch an einer Sehne baumelte, der Knochen war völlig zersplittert. Was machte die Krähe? Sie kam zu uns und ließ sich von uns operieren, ohne Betäubung, ohne alles. Wir haben ja dann einen Verband gemacht und eine Art Pseudo-Holzbein aus Verband und Stützmaterial und natürlich mit Penicillin versorgt und allem drum und dran. Und es wurde dann so ein Hans-Hucke-Bein draus, der natürlich hinkte, aber tadellos fliegen konnte. Der kam, um Hilfe zu holen, direkt zu uns, und hat die ganze Zeit stillgehalten, hat sich operieren lassen. Also da ist sogar bei so einem Vogel weit mehr drinnen, als üblicherweise den Tieren zugebilligt wird. Also halten wir fest, es ist absolut plausibel, dass Wölfe von sich aus zu den Menschen gekommen sind. Aus Neugier, aber auch, und ich meine gerade deswegen, weil es bei den Eiszeitjägern jede Menge Abfälle als Überreste der Jagdbeute gegeben hat. Und dazu müssen wir die Jagdbeute eben etwas genauer betrachten. Das waren Größenordnungen, da hätte Obelix mit dem Wildschwein kapitulieren müssen, denn ein Mammut ist nun wirklich einiges größer. Und das bedeutet, dass ein erlegtes Mammut oder eine ganze Gruppe von Pferden, die man über eine Klippe getrieben hat, dass die im Moment so viel Fleisch, so viel Beute darstellen, dass auch eine kopfstarke Gruppe, die ja durch die Engpässe kommen muss, im Überfluss schwebte. Die hatten genug. Und was geschieht, wenn genug da ist? Ja bitte, in der Eiszeit gab es Löwen bei uns hier. Eiszeitlöwen, größer, kräftiger als die heutigen afrikanischen Löwen. Es gab Säbelzahnkatzen. Es gab die sogenannten Höhlenbären, Bären noch größer als die heutigen Braunbären, so Kodiakbären aus Alaska-Kaliber. Es gab Hyänen, größer, kräftiger als die afrikanischen Hyänen. Also ein ganzes Spektrum großer Raubtiere, die genau solche Tiere auch jagten, wie sie die Menschen erlebten. Was liegt da näher? Und all diese, das wissen wir mit Ausnahme vom Säbelzahntiger, weil der ganz ausgestorben ist, all diese großen Raubtiere gehen liebend gern an Aas, dass sie nicht selbst erjagen mussten, weil sie sich den Aufwand sparen. Und dann wird natürlich gestritten, dann setzen sich die Stärkeren oder die zahlmäßig Überlegenen am Kadaver durch. Das heißt, wenn Wölfe in dieser Situation Menschengruppen als mehr oder minder verlässliche Lieferanten von Abfällen entdecken und sich an diese mehr oder minder binden, weil sie ihrer Natur nach als sozial in Rudeln, in Gruppen, in Familienverbänden, um es genauer auszudrücken, lebende Raubtiere mittlerer Körpergröße von Natur aus so machen, dass sie Reviere verteidigen und von Natur aus auch versuchen, größeren, aber einzeln oder in geringer Zahl vorhandenen Raubtieren wie den Löwen Beute streitig zu machen. Dann kommt ganz von selbst ein Effekt zustande, der den Hunden nicht antrainiert werden muss. Sie verteidigen eine Art Beuterevier, auch wenn sie mit den Menschen nomadisch herumziehen. Das setzt voraus, diese Argumentation, dass es Überfluss gegeben hat und nicht Knappheit, dass die Eiszeitmenschen nicht sozusagen den letzten Knochen abnagen und den dann auch noch aufschlagen und das Mark rausholen mussten. Nun, dafür gibt es tatsächlich stützende Beispiele, die uns vertraut sind. Bei der Katze wissen wir, dass genau das der Weg war. Die Falbkatze, nicht unsere Waldwildkatze, die Falbkatze schloss sich den Menschen an, als diese den Ackerbau entwickelt hatten und Getreide speicherten. Dieses gespeicherte Getreide zieht heute immer noch in vielen Gegenden der Welt Mäuse an. Und die Mäuse ziehen die Katzen an. Und wer eine Katze hat, der weiß das und kennt auch dieses Bonbon. Für den Hund müssen die Menschen Götter sein. Für die Katze, die hält sich für göttlich. Weil sie die Menschen füttern. Sie ist nur halb domestiziert im Vergleich zum Hund, bei weitem nicht so. Die meisten Katzen haben Freilauf, ernähren sich selbst oder holen sich, wenn sie Lust haben, Futter bei den Menschen, führen aber ein ziemlich eigenständiges Leben und pflanzen sich selbst fort, wie sie wollen. Was mancher Katzenhalterin vor allen Dingen missfällt, wenn die schöne Katze, die so schön gepflegt ist, dann ausgerechnet, weil sie jetzt rollig geworden ist, den scheußlichsten Kater der ganzen Gegend vorzieht. Es ist einfach so, dass nicht nur dieses Szenario für die Wölfe passt und für die Katze, auch Marder und Wiesel kamen zu uns und Sie können historische Bilder sehen, da haben Frauen meist, aber auch andere Figuren, ein Hermelin auf dem Schoß. Das Hauswiesel von früher ist das Mauswiesel von heute, aber auch die Hermeline, das waren äußerst gern gesehene Hausgäste. Man hielt und schützte diese Wiesel, weil sie noch bessere, noch löchergängigere Mäusejäger waren, als die Hauskatzen das sein können. Das mit den Löwen in der Kalahari erzählte ich bereits, aber da gibt es ähnliche Beispiele. Auch in Ostafrika haben Forscher das erlebt. Eine schöne Szene ist, dass eine junge Forscherin nach tagelangem kalten Regen, als die Sonne rauskam, sich in die Sonne legte neben den Land Rover und die Wärme genoss und plötzlich das Gefühl hatte, sie wird beobachtet. Ganz abgelegen in der Serengeti, dreht sie vorsichtig den Kopf und sieht, da sitzt eine Löwin da, die sie wie eine große Sphinx anschaut, was das für ein merkwürdiges Wesen ist. Sie sprang dann schnell in den Land Rover, die Löwin war nur schockiert von dieser heftigen Bewegung, hat sich aber sonst nicht weiter darum gekümmert. Und Sie kennen alle die Bilder von den Geparden, die auf die Touristenautos, auf die Dächer springen, um sie als Ausguck zu benutzen. Also das ist nicht so über viele Ecken und Enden der Argumentation herbeigezogen. Ich glaube, die Rahmenbedingungen müssen wir nur genauer betrachten, dann wird dieses Szenario der Selbstdomestikation schlüssig. Zweifellos jagten die Steinzeitmenschen große Beutetiere und die Wölfe betätigen sich auch heute noch von Natur aus als Aasjäger. Diese Beutetiere gab es. Die sind wirklich gut bekannt und auch vielfach dargestellt worden. Das ist etwa eine Szene aus einem britischen Buch, in dem dargestellt werden sollte, wie es zum Höhepunkt der letzten Eiszeit in Südengland vor den Kreidefelsen von Dover ausgesehen hatte. Mammuts, im Vordergrund ein Vielfraß, den es immer noch gibt im hohen Norden, ein sehr großer Marder, im Hintergrund Wildpferde, eine neuere Version zeigt mehr mit Riesenhirsch, mit Wollnashorn, mit Löwen, mit Hyänen ganz rechts vorne. Die Lebensbedingungen in der sogenannten Mammutsteppe der Eiszeit waren ökologisch gesehen für die Großtiere günstiger als die heutigen Verhältnisse. Das ist relativ leicht verständlich zu machen, wenn wir die Wachstumsbedingungen betrachten und unter welchen Bedingungen die Pflanzen besonders viel Eiweiß produzieren. Was waren das für Wachstumsbedingungen in dieser Mammutsteppe? Nun, es gab Permafrost, gefrorenen Boden, der im Frühjahr auftaute, je nach geografischer Breitenlage und etwas abhängig natürlich von der Nähe des Atlantiks, etwas tiefer oder etwas weniger tief. Und darauf wuchs diese Vegetation, die einer Steppenvegetation ähnelt, aber nicht gleicht. Denn anders als in den normalen Steppen war unter dieser Vegetation gefrorener Boden. Das heißt, die Pflanzen wuchsen in ihrem eigenen Aquarium mit dem auftauenden Eis. Was wiederum heißt, Pflanzen Nährstoffe, vor allen Dingen die Stickstoff- und Phosphorverbindungen, Phosphor von den Vögeln eingetragen, die sind nicht ins Grundwasser ausgewaschen worden, sondern die blieben wie in einer Hydrokultur erhalten, sodass die Pflanzendecke, obwohl sie klein scheint und de facto auch war, sehr gehaltvoll gewesen ist als Nahrungsquelle für die Großtiere. Dass Mammuts unter solchen Bedingungen leben konnten, setzt erstklassige Nahrung voraus. Die Elefanten in Afrika reißen ganze Bäume kurz und klein, dass sie sich ernähren können, weil oft die Steppengräser viel zu wenig hergeben. Das sind die ökologischen Rahmenbedingungen, die wir beachten müssen, wenn wir die Art, wie die Eiszeitjäger jagten und die Folgen, die ihre Jagd zeitigten, verstehen wollen. Und diese Folgen waren gewaltig. Sie werden seit inzwischen fast einem, ja, gut einem Dritteljahrhundert zusammengefasst unter dem Begriff des pleistozänen Overkills. Denn überall, wo die aus Afrika gekommenen modernen Eiszeitjäger hingekommen sind, war eine Folge, dass kurze Zeit drauf, in erdgeschichtlichen Zeiträumen betrachtet, also nach ein paar hundert oder paar tausend Jahren, je nach Größe des Gebietes, praktisch sämtliche Großtiere ausgestorben sind, ausgerottet wurden. Die starben nicht aus, Mammut und Co., weil das Klima für sie zu schlecht wurde. Sie wurden ausgerottet. Sie sind zu Tode gejagt worden bis zu den letzten Exemplaren. Nur in den äußerst unwirtlichen Gebieten, ganz im fernen Osten, oben im arktischen Bereich, überlebten sie am längsten. Da gibt es dann diese berühmten Funde von Mammuts, die noch Pflanzenreste im Maul haben, aus dem Permaeis herausgeholt. Und dieser pleistozäne Overkill erfasste in Europa die Großtiere, löschte sie in Australien aus, als vor gut 50.000 Jahren Homo sapiens nach Australien hinüberkam. Die Großbeuteltiere wurden allesamt ausgerottet. In Nordamerika, in Südamerika, was übrig blieb, war eine drastisch verminderte Großtierfauna oder überhaupt keine Großtierfauna, mit Ausnahme Afrikas und einige Bereiche in Süd- und Südostasien, wo der Wald genügend Schutz geboten hatte. In den offenen Räumen wurden die Großtiere ausgerottet. Und dieser Ausrottung der großen Beutetiere fielen die großen Raubtiere zum Opfer. Unsere Löwen hier gibt es nicht mehr, weil es keine entsprechende Beute mehr gegeben hat, bis dann die gezüchteten Rinder eingeführt worden waren. Dann war es zu spät, beziehungsweise es war dann eine Aufgabe für Herakles, den Löwen, die bis in historische Zeit noch in Griechenland und Kleinasien lebten, einzufangen und zu töten. Beutemangel hat aber natürlich Konsequenzen auf allen ökologischen Ebenen. Ich meine, und das ist jetzt sozusagen die zentrale Schlussfolgerung, weil diese effizient jagenden Eiszeitmenschen, Steinzeitmenschen, wie wir sie nennen, Großtiere sukzessive ausrotteten, setzte dies einen biologisch-ökologischen Sonderungsgang in Aktion, den Sie sich so vorstellen können. In den Gebieten, in denen diese Ausrottung ökologisch wirksam wurde, also Großtiere immer seltener wurden und die Großraubtiere aufgrund von Beutemangel ausgestorben sind, wurden Wölfe wölfischer. Sie nahmen an Größe zu, und an Jagdeffizienz bei größeren Tieren. Und die Wölfe, die sich den Menschen angenähert hatten, die als Abfallverwerter lebten, wurden hündischer, noch abhängiger. Dieser Keil, um den geht es. Und der schiebt sich in einer Zeitschiene von mindestens 2, wahrscheinlich 3 Jahrzehntausenden in die Entwicklung hinein. Der hat den Wolf vom Hund, vom werdenden Hund getrennt, die Hundwölfe hündischer gemacht und die verbliebenen Wölfe wölfischer, weil sie gezwungen waren, noch effizienter die letzten rar gewordenen Großtiere zu jagen, bis in die arktischen Gebiete, wo sie heute eben Elche und in Nordamerika in nicht allzu langer Vergangenheit, bis ins 17., 18. Jahrhundert auch noch, bis uns erfolgreich jagten. Wenn wir dieses Szenario zugrunde legen, dann ist es völlig klar, warum sich gegenwärtig Wölfe und Hunde wie zwei klar voneinander getrennte Arten verhalten. Die genetische Sonderung ist gering, aber die Sonderung im Verhalten, in der Lebensweise und auch in der Zunahme der Größe. Wir wissen, dass die nordischen Wölfe größer sind als die in südlichen Gebieten verbliebenen. Das ist seit langem bekannt. Dass die Ernährung Einfluss nimmt auf Körpergröße und auf die Jagdmethoden. Und damit können wir Ort und Zeit verorten. Die Hundwerdung erfolgte dort, wo das Großwild frühzeitig ausgerottet wurde. Das war bei uns. Und nirgendwo sonst sind so viele, praktisch alle Großtiere ausgerottet worden, wie in Europa und Teilen Nordwestasiens. Erst nach Südosten zu und dann in den fernen Osten sind Großtiere übrig geblieben. Und größer rät zumindest in den schwer zugänglichen Gebieten im Hochgebirge. Die Hundwerdung setzte, und das zeigt die Genetik auch ganz klar, lange vor dem Sesshaftwerden der Menschen an. Also nicht, weil vor gut 10.000 Jahren Menschen im vorderen Orient und sich ausbreitend Ackerbauern und Viehzüchter geworden sind, kam dieses Szenario für die Wölfe, für die Hundwölfe in Betracht. Da waren die Hundwölfe schon weitgehend Hunde geworden. Der Prozess lag 10.000, 20.000 Jahre vorher bereits, war im Gang und hatte die Sonderung hervorgerufen. Und diese Konkurrenz zu den Großraubtieren, die sollten wir uns tatsächlich noch einmal ein klein wenig genauer anschauen. Denn es gibt mehrere wolfsartige Hundearten, bei denen wir dann jeweils testen können, wie sieht es aus bei denen, was gibt es da an Großraubtieren. Beim indischen Rotwolf, Tiger, nur noch in Restbeständen der asiatische Löwe, die aber bis in die beginnende historische Zeit viel weiter verbreitet war, tatsächlich bis Alaska hinübergereicht hatte. Aber immer noch heute sind Tiger und Lokallöwen vorhanden. Der Rotwolf ist ein kleiner Wolf, nur wenig größer als ein Goldschakal. Der Hyänenhund in Afrika, äußerst mobil, äußerst gefährdet, überall dort praktisch nicht lebensfähig, wo die Löwen stark zugenommen haben in der Serengeti, können sich die Hyänenhunde kaum halten. Sie haben dort noch die relativ besten Bedingungen, wo die Löwen stark reduziert sind oder nicht mehr vorkommen. Äußerst sozial, sogar geradezu übersozial, denn beim Wolfsrudel ist die Wölfin eigentlich die Chefin. Aber bei den Hyänenhunden haben die Weibchen sogar einen Pseudopenis entwickelt und gebärden sich, als ob es Rüden wären, und sie sind stärker und dominanter als die Männchen. Der Maikong, ein sozusagen netter kleiner Wolf im Gebiet der Tiger, der Leoparden in Südostasien, weit entfernt, auch nur annähernd hundeähnlich geworden zu sein, selten, scheu. Dann der Wolf. Überall dort vorhanden, wo es diese Großraubtiere nicht mehr gibt. Und sich auch wieder ausbreitend in diese Bereiche, wo das Großraubtier Mensch ihn gewähren lässt. Und der Goldschakal, tja, im Gebiet der Löwen, das Hauptvorkommen, Er ist ein kleiner Aasfresser bei den Löwen. Wir haben also tatsächlich, wenn wir die Verwandtschaft und die Geografie betrachten, die Situation, dass eigentlich nur Europa, Westeuropa, für die Hundwerdung in Frage kommt. Allenfalls der Norden Chinas. Und aus beiden Gebieten liegen die ältesten echten Funde von hundeähnlichen Skeletten vor, von denen man mit Fug und Recht annehmen kann, die sind schon ziemlich Hund geworden. Wie gesagt, genetisch äußerst schwierig, da genaueres festzustellen. Aber vieles spricht dafür, dass in Westeuropa und vielleicht in Nordchina die Hundwerdung stattgefunden hat. Und das sind die Gebiete, wo die Großraubtiere völlig verschwunden sind und wo die Menschen die großen Säugetiere drastisch reduziert hatten bis nahezu zur Ausrottung. Und das spiegelt die Ausbreitung des Menschen in der Eiszeit sehr genau wider. Australien, ich hatte es schon genannt, da sind die großen Beuteltiere ausgestorben. Und es waren nicht die Aborigines, die als erste Australien besiedelten, die den Dingo mitgebracht hatten. Der kam in einer viel späteren zweiten Einwanderungswelle aus dem Raum von Neuguinea, wo die Vorfahren der Dingo schon lange als typische Hunde mit Menschen zusammengelebt hatten. Warum dann nicht in Afrika dieses Szenario? Das müsste für Afrika doch erst recht gelten, denn der Mensch Homo sapiens kam aus Afrika. Wölfe gibt es, oder den Wölfen als Art sehr nahestehende im äthiopischen Hochland noch. Was ist mit Afrika? Das ist sozusagen die entscheidende Krux in der Argumentation. Lässt sich Afrika begründen, dass die Großtiere dort übrig geblieben sind, obwohl ausgerechnet dort ja der Mensch entstanden ist? Oder fällt das ganze Gebäude in sich zusammen, weil das Kernstück nicht funktioniert? Ich meine, es funktioniert. Und das ist bis in unsere Zeit beobachtbar. Bernhard Grzimek hat in den 1950er Jahren als größten Naturschützer Afrikas eine Fliege bezeichnet, die Tsetse-Fliege. Denn überall da, wo Tsetse-Fliegen vorkommen, konnten die Menschen sich nicht dauerhaft halten. Und schlimmer noch, das Vieh konnte dort nicht existieren. Denn die Rinder sind Abkömmlinge vorderasiatischer Zuchten, nicht von afrikanischen Büffeln oder Gnus abstammende. Die Rinder sind empfänglich für eine Krankheit, die von den Tsetse-Fliegen übertragen wird, beim Vieh Nagana-Seuche und beim Menschen Schlafkrankheit heißt. Der Tsetse-Gürtel, der sich um das Kongobecken legt, ringförmig, pulsierte aber in der Vergangenheit in afrikanischen Feuchtzeiten, Warmzeiten in außertropischen Gebieten, dehnte er sich aus. In Kältezeiten außertropischer Gebiete schrumpfte er, weil Afrika trockener wurde. Dieses sich ausdehnen und schrumpfen des Tsetse-Gürtels ist der einzige biologisch vernünftig vorstellbare Impuls für die verschiedenen Schübe, die Menschen, die in Afrika entstanden sind, immer wieder nach Norden, ins Nordafrikanische hinein und über Afrika hinaus, nach Vorderasien und schließlich nach Europa und Nordasien getrieben hatten. Und die Wirkung, die immense Wirkung, sehen Sie in den Zebras. Die Zebrastreifen tarnen die Zebras recht erfolgreich gegen den Anflug der Tsetse-Fliegen, weil sich der Tierkörper dabei in parallele Streifen auflöst, also keine Körperform mehr für das Fliegenauge zustande bringt. Die Zebras sind als Pferde aus Asien eingewandert während des Eiszeitalters in Afrika. Und die ganz nach Süden durchgewandert sind, die Quaggas, die waren dabei, als die Europäer kamen, die Streifung wieder zu verlieren. Dort im Süden gibt es keine Tsetses. Und in Ostafrika, also sozusagen im zentralen Raum, in dem sich Menschwerdung abspielte, ist die Streifung am markantesten. Bei den Gräfizebras, den Eselartigen, sogar ganz besonders eng. Und man kann sehen, dass bei den Fohlen bereits die Streifung angelegt wird. So wichtig ist das in den Tsetse-Gebieten, weil die Pferde, ähnlich wie die Menschen, als Lauftiere eine Blutspeichermilz haben, die sie nicht wie die Wiederkäuer zusätzlich zum Entgiften einsetzen können. Auch wir nutzen unsere Milz hauptsächlich als Blutspeicher und bekommen Seitenstechen, wenn dieser Speicher mangels entsprechenden Trainings kurzzeitig übermäßig strapaziert worden ist. Wir haben also eine gute Begründung, warum in Afrika die Großtiere überlebten, nicht aber trotz Anwesenheit der Menschen. Für das Thema für die Hundwerdung ergeben sich daraus Konsequenzen, die letztlich dann auch für das Zusammenleben mit uns Menschen von Bedeutung sind. Ich hatte bereits betont, dass seit dem Sesshaftwerden, sozusagen spätestens der Menschen, keine Rückentwicklung zum wilden Hund, zum wilden Wolf mehr möglich war vom Hund. Warum seit der Sesshaftwerdung? Und seit dieser Zeit wissen wir aus den genetischen Befunden, gibt es Mutationen, die es den Hunden ermöglichen, viel mehr Kohlenhydrate erfolgreich zu verdauen, als Wölfe das können. Das heißt, sie können jetzt auch von Abfällen der Menschen leben, die Getreide anbauen und in ihrer Nahrung einen sehr hohen Kohlenhydratanteil haben. Das geht bei den Wölfen nicht oder sehr viel schlechter. Sie erreichen dann nicht die entsprechende Kondition. Und es ist etwas anderes Spannendes passiert. Im Verhalten hat es Anpassungen gegeben, die Hundehalterinnen und Hundehalter natürlich alle kennen. Wölfe als Hunde, und die Hundenase ist ja sprichwörtlich dafür, und es gibt spezielle Zuchten, die da Hervorragendes leisten, nutzen den Geruchssinn als ihren wichtigsten Sinn, gefolgt vom Sehen. Das Akustische spielt eine viel geringere Rolle. Gut, ein Wolfsgeheul ist ein ergreifend schönes oder wie immer man das betrachten möchte, auf jeden Fall wirkendes akustisches Erlebnis, aber nicht besonders vielfältig. Aber was Hunde können, das wissen sie alle. Sie können nicht nur den eigenen Namen erkennen, sondern auch den Kontext, in dem er benutzt wird. Und da funktioniert es eben, wenn der Flora gerufen wird, sie soll jetzt den Ball bringen, obwohl sie gerade mit anderen Hunden rumtobt. Die anderen Hunde reagieren nicht drauf, aber die Flora reagiert und bringt den Ball und wird gelobt und so weiter. Hunde können die unterschiedlichsten Kommandos, Begriffe erlernen und mit dem Menschen in einer Art und Weise kommunizieren, wie es den Wölfen nicht möglich ist. Sie haben in der frühen Gehirnentwicklung offenbar eine andere Bahnung in Gang gesetzt bekommen. Und das scheint in engem Zusammenhang zu sein mit hormonellen Veränderungen, die sich physiologisch nachweisen und messen lassen. Etwa, dass Bindungshormone wie das Oxytocin freigesetzt werden und dadurch Bindungen zum Menschen entstehen, die tatsächlich dann zwischenmenschlichen Bindungen in dieser Komponente entsprechen, auch wenn das natürlich kein Ersatz für die Menschen ist. Aber in der Art der Bindung ist das etwas so Spezifisches, so Persönliches, dass es weit über das hinausgeht, was als Gruppenverhalten in den Familienverbänden der Wölfe abläuft. Es gibt daher durchaus ernstzunehmende Forscher und Forscherinnen in diesem Bereich, die sagen, das ist eine Form von Liebe, die sich entwickelt. Das sind die gleichen physiologischen Vorgänge, die auch bei Menschen ablaufen. Das ist keine Liebe wie zwischen Mann und Frau oder zwischen den Erwachsenen und den Kindern. Das ist eine andere Form, aber es ist eine Intensität einer persönlichen Bindung, wie sie es eben bei keinem anderen Tier gibt. Insofern ist das, was ich einleitend kurz angerissen hatte, glaube ich, gerechtfertigt, dass Mensch und Hund eine einzigartige Symbiose bilden. Er schaut mich natürlich an, unser Hund, was soll das jetzt, dass er Pfötchen geben muss. Also manchmal hatte ich ja wirklich das Gefühl, dass er überlegte, fällt dir nichts Vernünftigeres ein, muss der Quatsch jetzt sein, so ungefähr. Und dass dann eben auch Verhaltensweisen zustande kommen, die ein Wolf halt so nicht hinbringt. Wenn meine Frau da gemütlich irgendwie da liegt und er meint, es ist an der Zeit zum Spazierengehen, dann zog er halt alle Register. Und wer kennt das nicht bei den Hunden, um rauszukommen? Und sie können dann so tun, als ob sie doch das ärmste Wesen dieser Welt wäre. Und es kann doch nicht sein, dass man so hartherzig ist und nicht darauf reagiert. Also wenn Sie über diese physiologischen Mechanismen mehr nachlesen wollen, ist dieses Buch von dem Klim Winne zu empfehlen, das in der deutschen Übersetzung mit dieser Frage betitelt ist, und wenn es doch Liebe ist. Und das andere Bild zeigt ja unseren Hund, wie er meiner Frau mitteilt, er hat jetzt Durst. Auch diese Fähigkeit, mit dem Menschen auf eine ganz bestimmte und vergleichsweise klar verständliche Weise zu kommunizieren, das ist eben schon etwas ganz Besonderes. Und da können eben auch die großartigsten Erfolge, die zum Beispiel Kollege Kotterschall vom Wiener Wolfsforschungszentrum mit seinen Wölfen erzielt hat, einfach nicht drüber hinwegtäuschen. Diese Wölfe sind Wölfe geblieben. Sie sind sozialisiert. Der braucht nicht zu befürchten, dass ihn einer seiner Wölfe beißen wird. Ganz sicher nicht. Ist auch noch nie gebissen worden. Aber diese Wölfe können nicht in der menschlichen Gesellschaft leben. Er muss mehr oder minder getrennt von der Gesellschaft mit seinen Wölfen leben. Nicht nur, weil die Menschen Angst hätten, sondern weil die Wölfe auch mit dieser abgestuften Form von Verhalten dem Menschen gegenüber nicht umgehen können. Sie haben ihr Rudel, das ist okay. Und was nicht zum Rudel gehört, ist zunächst mal fremd und verdächtig und gehört abgewiesen. Und gegen die muss man sich verteidigen oder die muss man vertreiben. Das ist ganz normales Wolfsverhalten. Während dem Hund kann man beibringen, und das, oder die meisten lernen es von selbst, dass es gute Bekannte, Freunde und so weiter gibt. Und das ist doch ein braver Mensch. Selbst wenn er auf den ersten Blick hin oder seiner Nase nach zweifelt, akzeptiert er, dass das ein braver Mensch ist und ist damit zufrieden. Das geht halt bei Wölfen so nicht. Ja, das ist das, was ich Ihnen nahelegen wollte, zu begründen, weshalb der Hund so etwas Besonderes geworden ist und eine plausible Art, wie es dazu gekommen ist, die wollte ich Ihnen anbieten. Und ich glaube, wenn Sie darüber noch genauer nachdenken oder nachforschen, werden Sie viele weitere stützende Beispiele finden, die bestens dazu passen. Wobei, um das mit einem letzten Satz zu betonen, mir am wichtigsten die Feststellung ist, die These, dass die Wölfe wölfischer geworden sind in dem Ausmaß, in dem sie ihre Abkömmlinge hündischer wurden. Herzlichen Dank.
Der Evolutionsbiologe Josef Reichholf und seine Überlegungen zu einer ganz besonderen Beziehung, der zwischen Mensch und Hund. Wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass der Hund sich entwickeln konnte, weg vom Wolf, diese These hat er in der vergangenen Stunde entwickelt. Sein Vortrag heißt »Der Hund und sein Mensch, wie der Wolf sich und uns domestizierte«. Er hat ihn am 9. Mai 2023 gehalten auf Einladung des Einstein-Forums in Potsdam. Und wenn ihr nach diesen zoologischen und paläontologischen Überlegungen Lust habt auf ein sehr zeitgenössisches Thema, dann holt euch gern diesen Hörsaal hier zu Sprachmodellen wie ChatGPT. Womit haben wir es da eigentlich zu tun? Mit einem Werkzeug? Oder mit sowas wie einer Instanz, die sogar eigene Autorschaft beanspruchen könnte?
Es ist zwar viel die Rede von vertrauenswürdiger künstlicher Intelligenz, aber nur Menschen, nicht Maschinen, können vertrauenswürdig oder nicht vertrauenswürdig sein. Man vermeint, in diesen Systemen die Vorboten einer kommenden körperlosen Superintelligenz zu erkennen. Der sogenannte Turing-Test ist für diese Systeme nur so etwas wie das Seepferdchen-Abzeichen. Die großen Sprachmodelle sind also keine Akteure in einem vollen Sinne, aber sie sind auch nicht nur einfache Tools.
Sagt David Lauer. Lauer lehrt als Privatdozent Philosophie an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Sein Vortrag heißt »Mehr oder weniger Autorschaft. Postauktoriales Schreiben, Denken und Gestalten in Zeiten von ChatGPT und Stable Diffusion«. Und ihr findet ihn logisch als Hörsaal-Podcast. Aber ich bin immer noch nicht fertig. Einen Hinweis hätte ich noch. Ihr könnt uns kennenlernen, also uns vom Hörsaal. Wir sind am 22. September 2023 mit dabei beim Beats and Bones Festival im Museum für Naturkunde in Berlin. Da soll es dann ausschließlich um Wissenschaftspodcasts gehen ab 19 Uhr. Und wir wollen da einen Live-Podcast aufzeichnen in beeindruckender Kulisse, nämlich im T-Rex-Saal. Wir können jede Woche 2 Karten für dieses Festival verschenken. Wenn ihr die haben wollt, schreibt bitte eine Mail an mail@deutschlandfunknova.de. Ich bin Katja Weber, habt herzlichen Dank fürs Zuhören und bis bald hoffentlich unter Sauriern.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.